Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Und die Wundertype, die wir heute kennenlernen, die hat uns die Elena mitgebracht. Hallo Elena, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Genau, du hast uns eine Wundertype mitgebracht. Die sitzt uns schon am Tisch gegenüber, aber unsere Zuhörer können die ja noch gar nicht sehen. Deshalb beschreibst du uns sie erstmal nur mit deinen Worten.
Das tue ich sehr gern. Die heutige Wundertype ist ein sympathischer junger Mann, der einen ausgezeichneten Sinn für Humor hat. Also er spricht Sarkasmus quasi fließend mit einer leicht passiv-aggressiven Grundnote. Er bezeichnet sich selbst als introvertiert, aber er schlüpft regelmäßig auf der Bühne in die verschiedensten Rollen. Er ist kreativ, nicht nur was Texte schreiben oder Szenen für die Bühne angeht, sondern auch was Kameraführung und Schnitt für Videos angeht, hat er ein ziemliches Talent, eine Begabung dafür. Er pflegt online seinen adligen Status auf verschiedenen Plattformen und er ist bei dem allen sehr bescheiden, also er rückt sich nicht selber in den Mittelpunkt. Hält sich so eher zurück, aber wenn er was sagt, dann fetzt das.
Ja, danke für diese bildhafte Beschreibung. Und du hast mir auch zu dieser Wundertype drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, was stimmt und was nicht stimmt.
Ja, ich finde, es sind drei echt abgefahrene Sachen. Also, erstens, er hat etwa 250 DVDs und Blu-rays sowie 80 Brettspiele daheim. Das zweite ist, er war auf der Zugspitze, und zwar zu Fuß. Und das dritte ist, er hat mal 2500 Pfandflaschen auf einmal weggebracht.
Mhm. So verlottert sieht er gar nicht aus, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich da im Laufe der Zeit 2500 Pfandflaschen ansammeln. Aber das kann ja auch für einen Jugo oder für eine Großveranstaltung gewesen sein. Man weiß es nicht. Zugspitze zu Fuß. Weiß ich nicht, 250 DVDs, 80 Brettspiele kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Ich würde sagen, die Zugspitze zu Fuß zu erklimmen, aber wenn er das gemacht hat, Respekt.
Also denkst du, das ist das, was er
auf alle Fälle... Ich denke, das hat er nicht gemacht.
Das hat er nicht gemacht, okay. Dann können wir ihn auch gleich selber fragen. Hallo Jonathan, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Na, klär mich mal auf. Liege ich richtig? Warst du schon mal, du warst noch nicht auf der Zugspitze?
Natürlich war ich schon auf der Zugspitze.
Zu Fuß.
Zu Fuß.
Krass.
Das ist mehr so nebenbei passiert, also.
Beim Laufen.
Wenn man mich jetzt sehen würde, würde man wissen, ich bin jetzt vielleicht nicht der Sportlichste, der Fitteste, aber ein Teil meiner Familie, also so die Cousins meines Vaters kamen auf die Idee, hey, wir könnten nochmal die Zugspitze hochlaufen, habt ihr Bock mitzukommen? Und dann sind wir halt die Zugspitze hochgelaufen. Das war ganz gut.
Und würdest du das empfehlen? Ist das, braucht man da schon ein bisschen, hast du dich übernommen? Würdest du davon abraten? Wie sieht's aus?
Also ich bin jemand, der sich relativ wenig Gedanken macht über das, was er tut. Deshalb, ich habe sowas sehr gerne gemacht. Ob man sowas auch tun sollte, weiß ich nicht. Aber ich fand's gut. Ich würde es nicht wieder tun, aber es ist was, das hat man mal gemacht und das ist gut, dass man das so gemacht hat.
Hm. Okay, also ich kann es mir für mich nicht, 1, 2, 3, für mich nicht vorstellen.
Ich auch nicht.
Ich bin jetzt aber trotzdem gespannt. Also 250 DVDs, 80 Brettspiele oder 2500 Pfandflaschen. Dann würde ich sagen, das nächste Unwahrscheinliche ist 2500 Pfandflaschen. Ich glaube nicht, dass du mal 2500 Pfandflaschen mit einmal weggebracht hast. Ich habe nämlich schon mal mehr als 2500 Pfandflaschen mit einmal für ein Festival weggebracht und das war ein ganz schöner Aufriss, also das will man auch eigentlich selber nicht erleben. Wie sieht's aus?
Nun, was soll ich sagen? Du liegst wieder einmal daneben.
Du hast schon mal 2500 Pfandflaschen weggebracht.
Also wir waren zu viert, aber ja, habe ich.
Und wie lange habt ihr gebraucht, um die zu lernen oder was hat's damit auf sich?
Wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an. Wie schon gesagt, ich bin jemand, der macht sich nicht so viele Gedanken, deshalb habe ich mir 2015, 16 Weihnachten ein Puzzle gewünscht mit 5000 Teilen. Was das Puzzle mit den Pfandflaschen zu tun hat, dazu kommen wir gleich. Und dann haben wir im Laufe des Jahres 2016 zu zweit gemeinsam dieses Puzzle gepuzzelt und davon eine Zeitrafferaufnahme gemacht und es auf YouTube gestellt. Wir waren zu zweit, das andere ist Philipp, der wird gleich nochmal auftauchen. Und nachdem wir damit fertig waren, haben wir überlegt, okay, was ist das nächste große, dumme Projekt, was wir machen könnten? Was ist der nächste virale Hit, den wir auf YouTube stellen könnten? Und dachten uns, hey, das ist doch super lustig, so Pfannflaschen bergeweise wegzubringen. Und dann haben wir uns noch zwei Leute gesammelt und haben einfach ein Dreivierteljahr keine Pfandflaschen mehr zurückgebracht. Das haben wir privat gemacht, das haben wir im Jugendkreis gemacht. Auch da haben wir einfach die Pfandflaschen genommen und haben sie erstmal in die Abstellkammer gepackt. Und dann war die irgendwann voll. Und dann haben wir das noch auf den Dachboden gepackt. Und dann war der irgendwann voll. Und dann haben wir die da wieder rausgeholt, haben die ins Auto gepackt, sind in den Globus Zwickau gefahren und haben für ein paar Stunden den Pfandautomaten blockiert.
Krass, was habt ihr da für ein Auto gehabt?
Ich wollte gerade sagen, also ich habe schon mal, das waren vielleicht 50 und da war mein Kofferraum schon gut gefüllt.
Wir waren zu viert, es hatte jeder von uns ein Auto und wir sind mehrmals gefahren, weil es nicht ganz mit einmal gepasst hat. Aber wir haben das fortgebracht.
Und wie viel Geld sind das, 2500 Pfandflaschen?
Das sind, naja, 25 Cent pro Pfandflasche, 600 20 Euro hatten wir da, also es waren nicht ganz 2500, waren knapp drunter, aber ja, so 600 Euro und das dann geteilt durch vier, je nachdem, wer wie viel beigesteuert hat. Man hat natürlich nichts gut gemacht, weil man den Pfand ja irgendwann trotzdem schon mal bezahlt hat, aber es ist eine große Zahl und es sieht sehr gut aus. Und ja, die Geschichte ist an der Stelle schon bescheuert genug, aber die wird noch verrückter. Denn wir haben uns nichts dabei gedacht. Wir haben irgendwann gesagt, wir machen mal was Dummes und haben Pfandflaschen gesammelt. Und dann kommt es manchmal im Leben vor, dass Gott kommt und sagt, ey, das ist schön, dass ihr was Dummes tut, aber nutzt doch eure Zeit sinnvoll, macht doch mal was Gutes damit. Und dann kam, während wir diesen Pfandflaschenautomaten blockiert haben, eine ältere Dame zu uns und hat uns auf das Schild aufmerksam gemacht, was sich direkt über dem Automaten befand. Auf dem stand, dass der Globus Zwickau gerade eine Spendenaktion hat und für 500 Deckel von solchen Pfandflaschen einmal Geld ausgibt für eine Operation gegen Kinderlähmungen. Und dann standen wir dort und haben zwei Stunden lang diese Pfandflaschen in den Automaten gepackt und haben zeitgleich von 2000 Flaschen etwa die Deckel abgeschraubt.
Nimmt der Automat die ohne Deckel?
Klar.
Ja, es muss nur die Banderole drum sein.
Und haben es auf YouTube gestellt. Und es ist sehr gut geworden.
Das wird wahrscheinlich noch irgendwo im Äther rumgeistern auf YouTube. Wir stellen euch den Link mal in die Shownotes. könnt ihr mal reinschauen. Ja, das klingt nach einer lustigen Aktion. Also ich habe auch schon mal mehrere tausend Pfandflaschen mit weggeschafft nach einem Festival. In Gotha, Boxberg, das Freakstock-Festival. Und da also läuft ja auch einiges auf bei so einem Festival. Und da hatten wir in der Tat das Problem, dass wir halt nicht die ganzen Pfandflaschen einzeln durch den Automaten durchlassen wollten, sondern wir sind zur Kasse gegangen und haben gesagt, wo kann man hier einen Pfand abgeben? Und dann hat die uns zu dem Automaten geschickt und wir haben gesagt, naja, nee, wir wollen das nicht durch den Automaten lassen, das sind ein bisschen viele Flaschen. Wie viel haben sie denn? Na, so drei Sprinter voll. Also Transporter. Und dann fahren sie mal hinten ran. So. Und dann hat sie auch zum Schluss gesagt, das machen wir bitte nicht nochmal. Genau, da muss man dann schon auf Kommission kaufen und das quasi vom Getränkemarkt wieder abholen lassen. Und die nehmen dann auch noch volle Kästen. Und bei Plastikpfandflaschen weiß ich gar nicht, wie das da ist. Aber ja. Und es ist krass, mal zu merken, wie viel Pfand eigentlich anfällt und also wie viel Menschen auch an Pfand teilweise wegschmeißen, ne?
Ja, das stimmt. Ich bin mal nach einem Festival, wir haben aufgeräumt hinterher und haben halt das ganze Zeug in unsere Mülldings, also Müllsäcke eingesammelt. Und da habe ich zwischendurch auch immer die Pfandflaschen natürlich in einen extra Sack, weil die kannst du ja fortbringen, ne? Da hatten wir dann auch, also es war doch einiges. Das durften wir dann sozusagen als Trinkgeld für unsere Aufräumen behalten. War cool. Konnten wir schön essen gehen davon.
Ja, aber mal zurück zu den drei Facts über dich. Das heißt, du hast keine 250 DVDs und 80 Brettspiele.
Ich bin etwa bei der Hälfte. Also jetzt sind es 124, 125 DVDs und so etwa 40 Brettspiele. Also inklusive so kleiner Kartenspiele. Das ist so ein Schrank voll.
Okay. Und warum sammelst du DVDs in Zeiten von Streaming? Also mein letzter Rechner hatte irgendwie vor 10 Jahren oder so überhaupt ein DVD-Laufwerk. Und die meisten Leute heutzutage nutzen halt Netflix und sonst was für Sachen. Warum sammelst du noch DVDs?
Zum einen, weil es gute Filme gibt, die es sich lohnt, mehrfach anzugucken, und die sind teilweise einfach nicht auf Netflix, Amazon, sonst wo erhältlich. Zum anderen, wenn man so im Jugendkreis ist und mal einen Filmabend machen will und dort gerade keinen Netflix hat, sind physische Medien schon was Cooles.
Das stimmt. Da bist du dann quasi der Dealer.
Quasi. Also niemand in meinem Jugendkreis teilt meinen Filmgeschmack, aber das ist eine andere Sache.
Ja, das könnte sich durchaus negativ auswirken. Aber du hast garantiert immer deinen Spaß bei den Filmabenden. Ja, schön, dass du den Jona mitgebracht hast, Elena. Wie bist du denn auf den gekommen?
Ja, den Jona und mich, uns verbindet unsere Liebe zum Anspiel sozusagen. Also er ist mit dem Anspielteam schon seit einigen Jahren. Ich weiß gleich gar nicht, seit wann genau,
Jona. Ich glaube Ende 2015.
Ja, irgendwie so. Also ich war auf alle Fälle schon als Hauptamtliche hier, also habe schon hier gearbeitet. Und da habe ich den Jona, wie ich auch schon in der Beschreibung so ein bisschen gesagt habe, der ist am Anfang, kriegt man den gar nicht so mit, weil er doch eher ein Stiller ist. Aber wenn er dann so die Gags auspackt für die Anspiele und so die Ideen für auch Videos und andere Geschichten, irgendwelche Trailer und Zeug, dann merkt man eigentlich, was da so für eine kreative Energie dahinter steckt. Und das fand ich sehr cool. Und unser Serien- und Filmgeschmack ist ähnlich. Ich will nicht sagen gleich, das stimmt nicht, aber ich habe mir von ihm schon sehr viel gute Empfehlungen abgeholt.
Das heißt, ihr seid beide Fan von dem Film Dänische Delikatessen.
Sehr schöner Film.
Das stimmt.
Wie kommst du auf Dänische Delikatessen?
Na, ich würde sagen, ich habe mir euch beide angeguckt. Ich kenne Elena jetzt eine Weile. Ich kenne dich jetzt schon eine Weile. Und ich würde sagen, das ist so ein Film, der passt auf beide ziemlich gut. Und das ist so eine Richtung, auch vom Humor her.
Möchtest du unserem Zuhörer kurz verraten, worum es in dänische
Delikatessen geht?
Worin es in dänische Delikatessen geht?
Ja.
Nee, das könnt ihr selber mal gucken. Wir packen euch auch dazu den Link zum Trailer in die Shownotes. Das muss ich mir hier einen Marker setzen, dass ich das dann nicht vergesse. genau. Nee, wir machen mal ein bisschen weiter im Konzept. Also, die Elena kennt dich aus dem Anspielteam. Wann hast du die Elena das erste Mal kennengelernt?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Also, das erste Mal richtig wird vermutlich über eine Anspielvorbereitung gewesen sein. Worum es in dem Anspiel ging es übrigens auch um Brettspiele.
Ach ja, was hatten wir da für ein Anspiel? Ich kenne es mit Puzzeln, mit Brettspielen.
Ja, das war das, wenn ich ärgerlich nicht anspielen.
Oh, kein gutes Brettspiel.
Gutes Anspiel.
Ja, richtig, ich erinnere mich. Das war dein erstes Anspiel?
Ja.
Das hätte ich jetzt so gar nicht sagen können, aber cool. Ja, daran kann ich mich gut erinnern.
Was heißt, seit wann bist du im Anspielteam?
Seit der ersten Vorbereitung zum Advents-Jugo 2015.
Also eine Weile.
Ja.
Ja, für euch, die ihr den Jona nicht sehen könnt, beschreiben wir den mal noch kurz. Der Jona, der hat aschblondes, kurzes Haar und ich würde sagen roten Langbart.
Ja, genau. Hat also eine viereckige, dunkle Brille auf.
Und ein schwarzes T-Shirt.
Und das schwarze T-Shirt ist so ein bisschen ein Markenzeichen, weil den Jona kennt. Der kennt ihn, außer er ist in einer Anspielrolle und muss etwas anderes anziehen als ein schwarzes T-Shirt. Hat er meistens ein schwarzes T-Shirt an.
Dann hat er noch eine Jeans an und die Schuhe seht ihr wie immer im Episodenbild. Genau. Ja, wofür gibst denn du gern dein Geld aus? Einfach mal ins Blaue hineingefragt.
Nun, ich bin allgemein ein sehr sparsamer Mensch und versuche möglichst wenig Geld auszugeben. Habe irgendwann angefangen, meine Ausgaben per Excel-Tabelle zu tracken, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und da kommt nicht viel bei rum, aber wenn, wir haben es schon erfahren, dann für Brettspiele und für DVDs aus den mir nicht ganz bekannten, verrücktesten Gründen.
Okay, gibt es Brettspiele, die du empfehlen kannst?
Unterschiedlich, für unterschiedliche Gruppen und unterschiedliche Situationen natürlich unterschiedliche Brettspiele.
Okay, dann machen wir jetzt mal die Top 5, das gucken wir jetzt mal bei Schulz und Böhmermann ab, ne, bei Fest und Flauschig, die Top 5 Situationen, in denen man ein Brettspiel brauchen könnte und du beantwortest dann, also Elena und ich machen diese 5 Situationen und du beantwortest, welches Brettspiel in die Situation hineinpassen würde.
Versuchen wir's.
Genau, ich fange an. Erste Situation, Rüstzeit, Jugendliche, ich würde mal sagen 15 bis 21, an der Ostsee, abends nach einem Tag am Strand Und man will einfach noch ein bisschen zur Ruhe kommen. Mit so, von mir aus, 6 bis 8 Leuten.
Schwierig. Das Gute an so einem Podcast ist, man kann einfach Sachen rausschneiden, weil jetzt müsste ich überlegen. Aber das kriegen wir hin.
Wir hören dir auch gern beim Nachdenken zu. Also
genau, genau. Wir versuchen das. Also es kommt so ein bisschen auf die Atmosphäre drauf an. Was gut funktioniert in solchen Gruppen sind ja so kleine Kartenspiele mit möglichst wenig Aufwand, was jetzt im Sand nicht sonderlich verdreckt. Und da gibt es von, ich glaube, 3 Magierspiele heißt die Firma, gibt es verschiedene kleine Kartenspiele, so Kakerlaken-Poker, Kakerlaken-Salat, Kakerlaken-Suppe, Doodle-Doo, das sind alles kleine, nette Kartenspiele für, keine Ahnung, wie große Gruppen, die aber relativ wenig Material brauchen, weil es Kartenspiele sind, aber durchaus Bock machen.
Man sollte bei den großen 5 vielleicht für uns noch eine Motivation, das Spiel zu spielen, dahinter setzen, zum Beispiel, um sich besser kennenzulernen oder um eine Gruppendynamik zu, oder weil man sich streiten will oder was auch immer. Ne? Genau, Elena mit Nummer 2.
Nummer 2 wäre der Spieleabend unter Freunden, die sich gut kennen, die ein abendfüllendes Programm haben wollen.
Ein abendfüllendes Programm ist cool. Was noch viel cooler ist als ein abendfüllendes Programm, ist ein mehrere Abende füllendes Programm. Da gibt es 2 große Spiele, die sehr zu empfehlen sind. Das eine ist Pandemic Legacy, das andere ist Risk Legacy oder Risiko Evolution im Deutschen. Das beides, wie der Name schon vermuten lässt, sind sogenannte Legacy-Spiele. Bedeutet, die spielt man über mehrere Partien, über mehrere Abende und die entwickeln sich von Spiel zu Spiel weiter. Also am Beispiel von Risiko, man spielt einfach eine normale Partie Risiko und am Ende des Tages gibt es einen Gewinner und der darf irgendwo eine Hauptstadt gründen. Und nur dort darf der in der nächsten Runde seine Basis aufbauen. Und andere Leute können irgendwie Karten irgendwelche Bonuspunkte geben oder negative Effekte auf dem Brett mit Stickern, mit Karten markieren. Und dann spielt man das quasi wie eine Kampagne über 12, 15 Spiele durch und es macht sehr viel Bock.
Also quasi, es gibt bei Spielen so die Kategorie, das YouTube-Video, das nächste Mal nebenbei, dann gibt es den Spielfilm, das abendfüllende Programm und dann gibt es die Serie. Und das wäre jetzt quasi eher die Serie sozusagen.
Das wäre eher die Serie.
Okay. Die Nummer 3. Ich will mit meinen Kindern, die schon abends ziemlich durch sind und meistens nochmal richtig aufdrehen, bevor es ins Bett geht, spielen, was die verstehen, was einfach ist und wo die nochmal so ein bisschen runterkommen, wo sie sich also vielleicht ein bisschen konzentrieren müssen dabei. Und was aber nicht zu anstrengend ist.
Was allgemein ein schönes Spiel ist, um das mit einsteigerfreundlichen Leuten zu spielen, seien es Kinder, seien es irgendwie die Großeltern, die keine Ahnung von richtig guten Brettspielen haben und so das normale Mensch ärgert dich nicht haben, das ist King of Tokyo. Das ist ein Würfelspiel, funktioniert ähnlich wie Kniffel, bedeutet, man würfelt mehrmals und kann sich ein paar Würfel zur Seite legen. Und mit den anderen Würfeln würfelt man einfach nochmal. Nur, dass jeder ein Monster hat und man sich mit den Monstern gegenseitig versucht zu töten oder Siegpunkte zu sammeln. Also man kann in dem Spiel Siegpunkte sammeln, aber es macht viel mehr Spaß, sich gegenseitig zu bekriegen und, und es ist super gut und hat verschiedene Power-Ups. Das ist super.
Meine Frau würde es nicht mögen, wenn man sich gegenseitig bekriegt.
Nee, ist sehr familienfreundlich.
Monster, die sich gegenseitig umbringen, ja, sehr familienfreundlich.
Okay, die Nummer 4 von Elena.
Die Nummer 4 wäre WG-Party. Leute, die sich im Wohnzimmer irgendwie zusammengefunden haben, die sich noch nicht so wirklich kennen und die einfach so ein entspanntes Spiel zum Kennenlernen beziehungsweise so ein bisschen ne, gegenseitig ins Gespräch kommen spielen wollen.
Dazu passen vermutlich am ehesten die 6 bis 8 Personenspiele eben für solche Partyrunden. Mir fallen da spontan, was ich zu Hause habe, zum einen Agent Undercover ein, zum anderen Cash and Guns. Cash and Guns, wir sind Räuber nach einem Bankraub und versuchen die Beute auszuteilen und haben jeder so eine Schaumstoffpistole und versuchen uns quasi gegenseitig zu erschießen und daran zu hindern, was von der Beute zu nehmen. Und es ist so ein bisschen so ein Bluffspiel. Agent Undercover. Wir sind alle an einem Ort, sei es ein Zug, sei es ein Restaurant, sei es die Schule und einer von uns weiß nicht, wo wir sind. Und wir müssen mit verschiedenen Fragen herausfinden, wer denn von uns keine Ahnung hat, wo wir uns befinden. Und er wiederum muss herausfinden, wo wir denn sind.
Das klingt spannend.
Ja,
das ist sehr gut.
Da müssen wir irgendwie eine Spielrunde machen.
Ja, gerne.
Nummer 5. Ein Spiel, was man, also ich denke da eher so an das Setting nur zwei Personen, also ein Zweimannspiel, was man ruhig immer und immer wieder spielen kann. Mal am Stammtisch beim Bierchen oder keine Ahnung.
Ich habe nicht so viele Zwei-Personen-Spieler. Was ein interessantes Spiel ist, um Beziehungen auszubauen, aber ich weiß nicht, wie gut es zu zweit funktioniert. Vermutlich funktioniert es zu zweit, zu dritt, zu viert funktioniert es auf jeden Fall auch gut. Heißt The Mind, ist ein Kartenspiel, war vorletztes Jahr Spiel des Jahres. Und es geht darum, Karten von 1 bis 100 abzulegen, aber ohne miteinander zu reden. Einfach nur sich zu synchronisieren und das Timing so ein bisschen abzustimmen. Das klingt total verrückt, aber das funktioniert.
Na, das ist auch geil bei einer Rüstzeitgruppe, wenn du willst, dass die jetzt mal alle denken, wir haben jetzt mal mega die Aufgabe, aber eigentlich willst du nur, dass die mal runterfahren. Ne? Wir zählen jetzt mal gemeinsam bis 20. So, und sobald jemand reinquatscht, fangen wir wieder von vorne an. So ungefähr. So, daran erinnert mich das jetzt.
Genauso.
Cool. Also es ist schön, mal so einen Spielecrack zu haben. ihr da draußen kennt bestimmt auch ganz viele Spiele. Eins meiner Lieblingsspiele, Alena, du kannst ja vielleicht noch dein Lieblingsspiel sagen. Mein Lieblingsspiel ist Saboteur. Dein oder andere kennt es vielleicht.
Super Spiel.
Genau, das
stimmt.
Ja,
ein sehr gutes Spiel.
Ein wirklich super Spiel, gerade für Gruppen, die namens Prozesse, auch auf Rüstzeiten. Weil es sowohl also mal so ein bisschen stumm produziert, dass man mal Sachen miteinander klären kann, als auch wirklich Kommunikation herstellt. Weil wenn man da nicht verbal und nonverbal miteinander kommuniziert, dann funktioniert das Spiel nicht oder ist das Spiel nicht lustig. Insofern ist das was eine Gruppe ziemlich gut zusammenschweißt. Saboteur, meine Empfehlung. Und Elena?
Also ich stehe sowieso auf so kleine Kartenspiele, die man irgendwie gut in die Tasche stecken kann, die man irgendwo im Restaurant, wenn man gerade aufs Essen wartet oder so, rausholen kann. Und da finde ich Double, also gerade mit Kindern auch sehr cool, aber auch mit Erwachsenen, weil das kann wirklich, also man muss immer so erkennen, welches Bildchen auf der einen Karte und auf der anderen drauf ist. Und das ist ein sehr cooles Spiel, weil das manchmal so ein gewisser Wettbewerbscharakter entwickelt. Ich will jetzt hier alles abräumen und so. Und dann ist das kleine Kind, die in der zweiten Klasse ist, dann total viel besser als du, weil die das einfach total besser erkennt. Und genau, also das finde ich sehr cool.
Okay. Unsere Wundertypen bringen uns immer ein Thema mit. Auch du hast uns ein Thema mitgebracht. Hau mal auf den Tisch.
Ich würde von euch gerne mal wissen, was eure Motivation ist, Gutes zu tun oder die Welt zum Positiven zu verändern.
Boah, also da haben wir jetzt mal eine tief philosophische Frage auf dem Tisch. Und um die runterzubrechen, der eine oder andere merkt vielleicht, dass das von mir so eine generelle Methode ist, immer erstmal die Gegenfrage zu stellen, was du denn ganz persönlich mit diesem Thema verbindest, also das wieder von mir wegzuschieben und zu fragen, ja, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Wo hast du das denn irgendwie mal angefangen, dir da Gedanken drüber zu machen?
Zugegeben, ich bin mit der Frage hergekommen, um so ein bisschen Werbung zu machen, denn ich habe diese Frage...
Warte, lass mich raten, da gibt es ein cooles Spiel zum Thema.
Fast richtig, da gibt es eine sehr gute, empfehlenswerte Serie zu diesem Thema.
Genau, und wir alle drei kennen diese Serie sogar.
Das ist richtig, ja. Ich habe zwar nur die erste Staffel gesehen, deswegen bitte spoilert mich nicht zu sehr.
Genau, also mit Spoilern müsst ihr mich bremsen, weil ich immer nicht weiß, was man, also ich erzähle dann am liebsten schon immer alles, also haut mir irgendwie ein Knüppel zwischen die Beine. Die Serie, die du mitgebracht hast, heißt?
The Good Place. Und genau. Sie ist sehr gut und ich würde jedem empfehlen, diese Serie anzugucken, denn sie hat mich, na, glaubenstechnisch, philosophisch sehr geprägt und keine Sorge, wir werden nichts wirklich aus dieser Serie spoilern. So mein Ziel ist es, die erste Episode der ersten Staffel so ansatzweise anzureißen. Mehr nicht, denn die Serie ist tatsächlich sehr plot-heavy. Also es passiert tatsächlich eine ganze Menge. So während es Serien gibt wie Big Bang Theory, wo eine ganze Staffel über gar nichts passiert, passiert dort teilweise pro Folge genug, dass man eine ganze Staffel mitfüllen könnte. Aber darauf werden wir nicht eingehen.
Ja, genau. Ich bremse mich mal wieder aus und versetze mich in die Zuschauerrolle, weil ich sonst wirklich die Befürchtung habe, zu spoilern. Also, erzähl mir mal was über die Serie. Was hat die Serie damit zu tun, mit der Motivation, Gutes zu tun?
Es geht in der Serie um das Leben nach dem Tod. Konkret um den Himmel. Also nicht um den christlichen Himmel, sondern eine christlich angehauchte Version des Himmels. Und wir folgen in dieser Serie unserem Hauptcharakter Eleanor, die gerade gestorben ist und in den Himmel kommt und eine kleine Einführung bekommt, wie das denn alles so abläuft und sehr schnell feststellt, ich gehöre hier nicht hin. Es ist irgendwo im System ein Fehler unterlaufen. Ich bin kein guter Mensch. Und dann beginnt die Serie sehr viele verschiedene philosophische Ansätze zu verfolgen und so ein bisschen Philosophieunterricht zu machen, während es zeitgleich noch eine sehr unterhaltsame, sehr dumme Sitcom ist und wirft verschiedene Fragen auf, unter anderem, was ist meine Motivation, was Gutes zu tun?
Genau, diese Eleanor, diese Hauptdarstellerin, die ist noch dazu ein It-Girl, also die hat das Leben so richtig in einer vollen Breitseite genossen, sozusagen, und wundert sich wirklich, wie sie da oben gelandet ist nach ihrer Punktebewertung. Also ich kann mich noch an die erste Szene erinnern, die sitzt da vor, das ist ein ziemlich bekannter Schauspieler, wie hieß denn der? Den hat
jeder. Ted Danson.
Das ist einer, den man ständig sieht, aber nicht weiß, wer das ist.
Genau. Aber das ist so ein markanter Schauspieler. Also jeder von euch weiß, wie der aussieht da draußen. Also ihr, die ihr zuhört, ihr wisst genau, wie der aussieht. Und ihr wisst aber noch nicht, dass der Ted Danson heißt. Guckt euch mal die Serie an. Ihr werdet überrascht sein. Woher kennt man den noch? Wisst ihr das?
Ah, nee.
Der hat in den 70ern, 80ern irgendwo mitgespielt. In so einer Serie, in so einer Bar. Aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß.
In einer Serie, in einer Bar?
Ja, die hauptsächlich in der Bar spielt. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie es heißt. Nee, komme jetzt nicht drauf.
Naja, jedenfalls ist der total bekannt und der sitzt ihr quasi an einem Schreibtisch gegenüber und erzählt ihr oder zählt ihr vor, was sie für ein guter Mensch gewesen ist. Und sie wird immer kleiner an dem Stuhl ihm gegenüber und denkt sich, redet der von mir? Meint der mich? Bin ich hier richtig? Also ist schon eine ziemlich coole Ausgangssituation, weil sie da quasi so verwirrt in diese Situation hineingeht. Und dann passieren in der Tat einige ziemlich spannende Sachen. Und das macht was mit ihr. Ich glaube, so viel kann man sagen. Genau. Und jetzt trotzdem nochmal die Frage, warum ist diese Serie so das, was du im Kopf hast, bei der Frage, was ist unsere Motivation, Gutes zu tun?
Zum einen hat mich die Serie, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr geprägt und mir verschiedene Aspekte meines Glaubens aufgeworfen, die ich bis jetzt nicht hinterfragt habe oder bis jetzt nicht ganz verstanden habe und da vernünftige Antworten mitgegeben. Zum anderen ist es, denke ich, allgemein eine gute Motivation zu sagen, ich versuche jeden Tag so zu leben, dass in der Welt ein kleines bisschen mehr Gutes passiert, dass die Welt ein kleines Stückchen besser wird. Aber die Frage ist, ja, warum tue ich das?
Na, das ist eine gute Frage, weil das kann man sich ja mal wirklich mal, also klar, wir wissen alle, wir sind da, um diese Welt zu verbessern und um Gutes zu tun, unserem Nächsten irgendwie Gutes zu tun. Ne? Aber jetzt mal so ganz faktisch auf den Tisch, wenn man das mal alles weglässt, diese ganze Moral, die uns da von Kind auf irgendwie eingetrichtert wurde, ne? Und das alles mal beiseite schiebt, dann wäre doch das Logischste zu tun, nicht zu gucken, dass die Welt besser wird, sondern dass es mir persönlich besser geht. Also dieser Egoismus, der irgendwie in uns drin angelegt ist, ne? Quasi für sich selber zu sorgen. Und das, also mal ganz abgesehen davon, dass das auch gut sein kann, ne? Wenn jemand einen gesunden Egoismus hat und für sich selber sorgt, ne? Andererseits ist eben in unserer Gesellschaft oft genau das, was negativ benannt ist, ne? Mit Egoismus und schlecht und keine Ahnung was. Weil das unter anderem auch dazu führt, dass wir quasi andere übers Ohr hauen. Ne? Also die Frage ist erstmal, was ist denn gut? Und nach welchen Maßstäben ist denn gut gut? Also natürlich ist es gut, wenn ich mich selber erhalte, wenn ich irgendwie dafür sorge, dass ich, also jetzt mal Höhlenmenschen technisch, ne? Wenn ich einem anderen irgendwie einen Knüppel über den Kopf ziehe, damit ich den seinen Futter irgendwie klauen kann, damit ich mich selber ernähre. Das ist natürlich gut für mich, weil dann lebe ich weiter, ne? Aber in der Zeit, in der wir heute leben, in der Gesellschaft, in die hochkomplex ist, wäre das was Grundschlimmes, rauszugehen, irgendjemandem Knüppel über den Kopf zu hauen, in sein Portemonnaie zu klauen, in den Globus zu gehen und sich ein Mettbrötchen zu holen. So, ne? Also würde jeder sagen, da könntest du Probleme mit der Polizei bekommen. Insofern ist die grundsätzliche Frage erstmal, was mit diesem Gut gemeint ist. Ne? Also da gibt es so zwei Richtungen. Und das, was in unserer Welt insgesamt und wo wir auch als Christen sagen würden, generell als Gut erstmal eingeschätzt wird, ist das, wo wir selber quasi zurückstecken und andere höher achten als uns selbst. Unsere Freunde lieben, unsere Feinde lieben, unseren Nächsten lieben, sich um unsere Familie kümmern und so weiter und so fort. Also da sehe ich schon erstmal eine Spannung. Ne? Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum jemand, der nicht an Gott glaubt, ne? Und in diesem Turbokapitalismus, in dem wir gerade leben, lebt, trotzdem spendet oder Gutes tut und nicht einfach nur versucht, seinen eigenen möglichst großen Vorteil aus dem Ganzen zu ziehen. Und das scheint trotzdem in den Menschen irgendwie drin zu sein. Also wir brauchen die scheinbar Gott noch nicht mal. Oder unsere Zivilisation, in der wir leben, die Gesellschaft, die ist so christlich geprägt, dass das sogar nichtchristliche Leute total intus haben, dass gut zu sein heißt, einem Bettler auch mal irgendwie einen Euro in die Dose zu werfen oder so. Na, versteht ihr, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Und insofern ist das eine spannende Frage. Warum tun wir eigentlich diese guten Dinge? Na, also wenn die Gesetze des Marktes herrschen würden, na, dann wäre ja das Gute das, was also größtmöglichen Reichtum irgendwie bringt. Und dann würde man ja das tun. Aber wir tun ja doch oft andere gute Dinge. Nämlich gute Dinge, wo wir sagen würden, das ist unsere christliche Grundmotivation, gute Sachen zu tun. Und da frage ich, also ich frage mich dann eher, warum Leute, die keine Christen sind, trotzdem diese guten Dinge tun, die wir als Christen gut finden. Weil das für mich überhaupt gar keinen Sinn machen würde.
Andersrum ist es aber meiner Meinung nach ähnlich schwierig, denn auch wenn ich an Gott glaube, dann gibt es so den einfachen Ansatz, warum ich was Gutes tue, damit ich am Ende in den Himmel komme. Und das ist zwar prinzipiell okay, aber auf der anderen Seite irgendwie sehr egoistisch. Wenn ich sage, ich tue was gut, wenn ich sage, ich tue was Gutes, damit ich am Ende was davon habe, damit ich am Ende in den Himmel komme, dann mache ich ja nichts Gutes, um die Welt besser zu machen, sondern um mich am Ende besser dastehen zu lassen.
Genau.
Da ist auch immer wieder, also mir stellt sich dann immer die Frage, ne, tue ich was Gutes und es kriegen andere mit? Also das heißt, dann tue ich es ja auch irgendwo für Status, für
Ruhm und Ehre.
Ne, so ein bisschen, genau. Aber was mache ich, wenn keiner zusieht, beziehungsweise wenn ich weiß oder wenn ich mir relativ sicher sein kann, das kriegen die Leute nicht mit. Also ich werde nicht erwischt. Mache ich dann trotzdem
im Positiven,
noch?
Ich werde nicht erwischt. Nicht nur im Negativen, ich habe das geklaut und werde nicht erwischt, sondern
ne, so.
Ich habe jetzt hier eine halbe Mille gespendet und keiner kriegt es mit.
Und keiner kriegt es mit. Mache ich es dann trotzdem noch und dann aus welcher Motivation? Weil ich denke, manche, ich will das den Nichtchristen nicht unterstellen, aber die machen das, weil sie doch noch irgendwo davon so ein bisschen Anerkennung kriegen, weil sie davon so, ne?
Weil die Street Credibility dadurch steigt.
Ja, genau, so nach dem Motto. Aber es ist dann in dem Moment, wo wirklich keiner zusieht.
Also ich finde, die Frage hat es ganz schön in sich. Ne? Also eigentlich müssen wir ein bisschen sortieren, wie man daran geht. Hast du eine spezielle Schlagrichtung, in der du mit uns darüber reden willst?
Nicht wirklich.
Warum tust denn du Gutes?
Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, weil das Verrückte ist, man kann das Fass ja auch noch weiter aufmachen und sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, ich glaube daran, dass ich errettet bin und dass ich in den Himmel komme, einfach dadurch, dass ich an Jesus glaube, dann brauche ich doch gar nichts mehr zu machen.
Also zumindest nicht, um in den Himmel zu kommen, ja.
Genau, wenn ich das Ticket schon habe, reicht doch.
Naja, da gibt es ja dieses schöne Zitat, also ich würde mir gerade wünschen, dass wir einen niedrigeren Anflugweg hätten. aber unsere Zuhörer, die verzeihen uns das. Also es gibt ja dieses schöne Zitat, Gott braucht deine guten Werke nicht, aber dein Nächster. Und also so ist es ja letztlich. Ne? Also du kommst nicht durch die guten Dinge, die du tust, in den Himmel, so, sondern durch das, was Jesus für dich getan hat. Und indem du das quasi im Glauben annimmst und sagst, in meinem Leben läuft nicht alles richtig. Ja, ich bin schuldig vor Gott und ich brauche Vergebung und danke Jesus, dass du diesen Weg für mich gegangen bist. So, ne? So, bam. Und dann stehst du da mit getilgter Rechnung und bist Gott nichts mehr schuldig und denkst du jetzt, okay, dann kann ich es ja lassen. Ne? jetzt noch was Gutes zu tun, weil ist ja alles klar. Aber ich glaube, wer das erfahren hat, also wer wirklich mal erfahren hat, dass er selber irgendwie, dass bei ihm selber nicht alles glatt läuft und dass er ein Sünder ist und dass er Hilfe und Vergebung braucht und was es bedeutet, Barmherzigkeit von Jesus oder von Gott zu bekommen, ne? Das lässt dich nicht kalt. Also das ändert dich nicht und du denkst dir, ach ja, ist ja jetzt die Rechnung getilgt und fertig, so, sondern du denkst, boah, krass, scheiße, geil, so will ich eigentlich auch mit anderen umgehen. Ne? Also für mich ist so eine Grundmotivation, Gutes zu tun, eben nicht, dass ich mir irgendwas verdienen muss oder dass ich vor anderen irgendwie gut dastehen will oder so, sondern für mich ist eine Grundmotivation, Gutes zu tun, Dankbarkeit. Also ich selber bin dankbar, dass Gott es gut mit mir meint und mich gerettet hat und barmherzig mit mir ist, mir vergibt. Und deshalb will ich anderen vergeben, deshalb will ich barmherzig mit anderen sein. Deshalb will ich, anderen auch Gutes tun, weil mir selber Gutes widerfahren ist. Versteht ihr das irgendwie?
Das verstehe ich sehr gut. Und ich bin aber jemand, oder mich regt dann diese Kaltschnäuzigkeit auf, die manche Leute an den Tag legen, ne? Dass die sagen, denen ist was Gutes widerfahren, aber sie geben das nicht in einer anderen Weise an andere weiter.
Wie dem Gleichnis, ne?
Ja, genau. Ich weiß gerade nicht, wo es steht. Du weißt das sicher besser als ich.
Ach, komm. naja, in dem Gleichnis geht es darum, dass quasi ein Schuldner bei seinem Herrn die Schuld erlassen bekommt und danach zum Nächsten geht, der ihm etwas schuldet und das voll und ganz einklagt. Und der Herr sich fragt, hast du gerade gecheckt, was ich dir erlassen habe? Wie kannst du da jetzt bei einem noch viel kleineren, penibleren Betrag bei dem anderen so hartherzig sein? So, ne? Und ja, gleichzeitig, also das gibt's, ne?
Ja, genau. Solche Leute kenne ich auch. Und ich will jetzt gar nicht sagen flächendeckend, aber manchmal erwische ich mich auch dabei, dass ich manche Sachen so angehe, wo ich denke, eigentlich könntest du jetzt hier auch ein ganzes Stück barmherziger sein, weil es gibt auch Leute, die waren da mit dir in derselben Situation oder in einer ähnlichen Situation sehr barmherzig. Also, aber das ist manchmal so eine Kaltschnäuzigkeit, das finde ich echt mies. Also, wenn man selber merkt, man hat es selber so erfahren am eigenen Leib und dann ist man nicht fähig, das sozusagen auf eine andere Situation zu übertragen und zu sagen, dann handle ich auch so, wie jemand an mir gehandelt hat. Das sind wir ja auch bei der goldenen Regel, ne? Dass wir andere so behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen.
Ja. Na, was ich bei The Good Place krass finde, ist, dass das hat ja nicht einfach irgendjemand geschrieben, ne? Sondern das hat ja ein Moralphilosoph quasi, also die haben ja für das Drehbuch einen Moralphilosophen mit an den Start geholt. Da gibt es übrigens auch einen Podcast, wenn ich den finde, verlinke ich den mal auch in Shownotes, das ist aber glaube ich auf Englisch, wo es um The Good Place geht und wo quasi die Macher dahinter mal so ein bisschen ihre Herangehensweise offenbaren. Und die haben halt sich einfach mal sämtliche Moralphilosophie irgendwie der letzten 2, 3, 4.000 Jahre irgendwie rangezogen und geguckt, wie kriegen wir das in einer Serie irgendwie verwurschtet. Und derjenige, der da interviewt, ist, glaube ich, selber Christ und sagt, das muss doch übelst schwerfallen, diese ganzen, also letztlich geht es immer um die Frage, warum tun wir Gutes, ne? Warum sollten wir uns gut verhalten, unserem Nächsten irgendwie was Gutes tun? Und wenn du das aus den ganzen verschiedenen Blickrichtungen betrachtest, dann wird es für dich umso absurder, Gutes zu tun. Also das ist ja auch krass, je mehr du dich damit beschäftigst, warum wir Gutes tun, umso weniger verstehst du, warum wir Gutes tun. Und umso weniger notwendig siehst du es, Gutes zu tun. Also, und da sagt er dann halt, da bin ich froh, dass ich Christ bin, dass ich nicht die Autorität bin, die letztlich urteilt, was gut und was schlecht ist, sondern dass es da noch jemanden gibt, der über mir steht und der mir da quasi so ein bisschen eine Leitplanke rechts und links setzt.
Ja.
Ich glaube, der Tod im Topf bei dieser Frage ist, auch wenn man die eben so philosophisch betrachtet, ne? Das ist in der Serie mal ganz geil, wenn man da mal so verschiedene Gedankenexperimente durchspielen kann. Und ich empfehle euch allen da draußen, guckt euch mal wenigstens die erste Staffel von The Good Place an. Elena hat die gestern Abend noch einmal komplett, oder gestern Nachmittag irgendwie noch einmal komplett durchgezockt.
Ja, sagen wir Abend.
Ja. also es lässt sich auch gut hintereinander weg. Binge-Watchen heißt das, glaube ich, ne? Aber die Krux an dem Ganzen ist, sobald man in diese höheren Ebenen geht, sobald man anfängt zu reflektieren, warum man Gutes tut, kann man natürlich alles in Frage stellen. Aber so ganz im Privaten, ganz im Hier und Jetzt, sich mal die Frage zu stellen, was ist meine Motivation, Gutes zu tun? Warum tue ich Gutes? So, Das kannst du auch immer nur praktisch beantworten. Das kannst du nicht rein philosophisch oder theoretisch beantworten. Sondern das kannst du vielleicht auch nur emotional beantworten. Ja? Ich habe gesehen, wie scheiße es dem geht. Ich musste dem einfach helfen. So, da fragt sich genau, und was ist dein philosophisches Konstrukt dahinter? Warum kommst du jetzt auf die Idee, dass das gut und richtig sein könnte? Sondern es war einfach dran in der Situation. So. Wie ist das bei euch? Was ist denn eure ganz persönliche Motivation, Gutes zu tun? Heute im Hier und Jetzt.
Irgendwas Positives zu hinterlassen. Zu sagen, morgen besser als heute. Weil wenn das funktioniert, dann können wir nicht nur das Leben im Himmel gut genießen, sondern dann ist im Bestfall irgendwann auch das Leben hier auf der Erde besser, als es jetzt gerade in 2020 ist.
Ich würde gern so ein selbstloses Motiv anführen. Ich denke, manchmal ist es das auch, aber ich glaube, manchmal mache ich auch wirklich nur Gutes, um die Anerkennung zu kriegen. Also muss ich ganz ehrlich sein, dass ich manchmal eine gute Tat tue, weil ich ganz genau weiß, ich kriege hinterher Danke gesagt und so ein bisschen Bauch gemietelt und so.
Und weißt du, was ich daran noch nicht mal schlimm finde? Dass wir das alle tun und dass die Welt ein total beschissener Ort wäre, wenn wir das nicht aus dieser Motivation heraus tun würden. Fast alle von uns tun gute Dinge, um vor anderen gut dazustehen und so weiter und so fort, weil wir eben alle Sünder sind, weil wir alle diesen Trieb in uns drin haben, fremde Lorbeeren einzuheimsen und zu bescheißen und so weiter und so fort. Und Gott kennt uns und der weiß, dass wir so ticken. Und der findet das schlimm, aber jetzt auch nicht so schlimm, dass er sagt, okay, dafür lasse ich meinen Sohn jetzt nicht ans Kreuz gehen. Sondern dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, dafür, dass wir so sind, dass wir so Sünder sind. Und dass wir das nicht geschissen kriegen, dass wir sogar in den guten Dingen, die wir tun wollen, ja, Paulus sagt, das Gute will ich vollbringen, aber ich tue es nicht. Das Schlechte, was ich nicht machen will, das tue ich. So, der hat es mal irgendwie auf den Punkt gebracht. Ne? Obwohl wir so sind, sagt Gott, okay, ich kenne euch, ich weiß, dass ihr so seid. Und ich habe euch trotzdem gern und ich liebe euch trotzdem und wir arbeiten da gemeinsam dran. Ja, das muss nicht so bleiben. Das darf Stück für Stück wachsen und da darf Veränderung stattfinden. Und eure Motive, die dürfen reiner werden, aber auch nicht so rein, dass ihr denkt, ihr seid Götter. Ne? So weit kommt es mal noch nicht auf Erden. Das machen wir dann mal irgendwann im Himmel, wenn ihr wieder bei mir seid. Wenn wir wieder zusammen sind. Genau. Also ich finde es krass, dass Gott da so eine große, wie nennt man das, Ambiguitätstoleranz hat.
Bitte was, Gesundheit?
Eine große Toleranz im Umgang mit verschiedensten Menschen, mit verschiedensten Problemen und verschiedensten Grundvoraussetzungen. Letztlich sind wir alle Sünder. Und letztlich machen wir alle unlautere Motive, denke ich. Genau. Aber Gott ist da dran und mit uns auf dem Weg und das finde ich ziemlich cool.
Das stimmt. Amen dazu.
Amen dazu.
Also Pfarrer nochmal irgendwie.
Ne, ist okay.
Okay. Danke, Jona, dass du dieses Thema mit uns angedacht hast. Mehr als angedacht kann man das, glaube ich, nicht machen, wer da tiefer einsteigen will. Wie gesagt, schaut euch mal die Serie an. Guckt mal rein, vielleicht ist das ja was für euch. Wenn ihr Spieletipps braucht, wendet euch gern an Elena, genau, an Jona. Und da fallen bestimmt noch einige Sachen ab. Oder kommt mit uns auf Rüstzeiten, da könnt ihr auch die verschiedensten coolen Spiele kennenlernen. Genau, wir sind ein regionaler Podcast. Und auch du, Jona, hast uns etwas mitgebracht. Wir haben es vorhin gar nicht aufgelöst. Du hast immer gesagt, er pflegt in diversen sozialen Medien seinen Adelstitel.
Richtig.
Der Adelstitel ist nämlich Lord von Haslau. Du kommst aus Haslau.
Das ist korrekt.
Ich dachte immer, Wilke Häusler ist ein und dasselbe, aber du hast mich eines anderen belehrt.
Das ist wichtig und wir nehmen das sehr, sehr ernst.
Genau, auch darüber sollte man mal nachdenken, ob man solche Lokalpatrioten und Feindschaften, die es da zwischen zwei Ortsteilen gibt, nicht vielleicht mal beiseite legen und loslassen sollte nach hunderten von Jahren. Aber das macht ihr selber und das mische ich mich nicht ein, ich bin hier nur der Jugendpfarrer. Aber du hast uns aus der Perspektive Haslau etwas zu unserem Kirchenbezirk mitgebracht, eine regionale Empfehlung, ein Event oder einen Ort, den man mal gesehen haben sollte. Erzähl mal.
Ich bleib da ganz klassisch. Ich habe festgestellt, dass mir der Jugo sehr gut tut. Ich war sehr lange Zeit gar nicht im Jugo. Hab das, glaube ich, über 5, 6 Jahre war ich so 3, 4 Mal im Jugo und dann plötzlich von Monat zu Monat quasi mit dem Moment, mit dem ich ins Handspielteam gekommen bin. Und das tut mir sehr gut und das bereichert mich sehr stark. Deshalb, die ganz klassische Empfehlung geht in den Jugo. Andererseits, wir haben jetzt in den letzten Podcasts oft genug gehört, dass man draußen irgendwas tun soll, dass man draußen irgendwas machen kann. Deshalb an der Stelle nochmal, guckt euch The Good Place an. Das ist eure Aufgabe für diese Woche. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo in irgendwelchen Streaming-Diensten gerade mit dazu gibt. Ich glaube gerade nicht.
Doch, bei Join. Bei Join ist es mit drin. Ich will jetzt gerade keine Werbung dafür machen, aber da ist es verfügbar. Wenn man den Probemonat macht, kriegt man dieses gut hin.
Wichtig, danach kündigen.
Ja, genau.
Weil Join höre ich gerade das erste Mal davon. Es klingt nicht so, als ob man sich das langfristig ans Bein binden will.
Ich muss auch nicht, glaube ich, das von ProSiebenSat.1, oder?
Aber Probemonat geht immer.
Genau, ansonsten lohnt es sich auch, das Ding zu kaufen, weil es ist wirklich sehr gut. Und ich habe gehört, dass es das auch an verschiedenen anderen Stellen im Internet gibt. Ein Freund von mir hat es dort angeguckt. Ich kenne mich damit nicht aus.
Und wir geben natürlich keine Tipps für illegale Aktivitäten.
Natürlich
nicht. Von daher kauft es euch auf iTunes oder im Google Store oder was es da alles so gibt oder Amazon, was weiß ich, gibt ja da ganz breites Angebot. Gebt ruhig mal für eine gute Serie auch ein bisschen Geld aus. Kriegt ihr nicht umsonst Taschengeld oder euren ersten Lohn. Das will auch alles gut investiert sein. Und dort ist es richtig gut investiert. Genau, danke für den Tipp. Auch nochmal danke für den Tipp und den Hinweis, dass man ja mal zum Jugo kommen könnte. Falls ihr wissen wollt, wann bei uns Jugos stattfinden, wann bei uns generell Veranstaltungen stattfinden, dann schaut auf unserer Website vorbei, www.jupfer-zwickau.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Folgt uns da gerne, liked uns, kommentiert. Lasst uns auch gerne mal Feedback zu unserem Podcast hier da. Wir würden uns sehr freuen. Genau. Mir bleibt dann an dieser Stelle nur noch Danke zu sagen. Dir, Jona, für die Spieletipps, für das Thema, was du uns mitgebracht hast und dass mein Gehirn jetzt glüht nach diesem Thema. Elena, dir vielen Dank, dass du Jona mitgebracht hast. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Jupfa Zwickau. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, wann und wo auch immer ihr das gerade hört und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
Bis bald.
Ciao, ciao und tut was Gutes.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
Ach ja. Na gut, machen wir mal Schluss für heute.